Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir schon wieder und diesmal mit der letzten Folge für 2025. Und wie beim vorigen Mal schon angekündigt, haben wir quasi eine Fortsetzungsfolge mit unseren beiden wissenschaftlichen Kollegen, wo wir uns auch wieder freuen, dass die dabei sind. Und auch Jens ist wieder mit dabei. Hallo Jens.
Ja, wie immer, moin moin, grüß Gott. Freue mich auch über den zweiten Teil dieser sehr spannenden Serie. Wir haben ja letzte Woche ein etwas anderes Thema, nämlich die PCR-Geschichte, etwas analysiert. Diesmal geht es um das Thema Übersterblichkeit.
Ja, auch wieder super spannendes Thema, mit dem sich auch unsere beiden Gäste beschäftigt haben, und zwar mit der Übersterblichkeit, und haben dort einen bisschen anderen Ansatz gewählt. Aber darüber wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal hallo Robert und hallo Michael.
Ja, hallo Jens, hallo Axel.
Genau, ein Hallo auch von mir.
Lasst uns direkt mal starten. Ihr habt euch auch noch mal mit den Daten zur Übersterblichkeit in Deutschland beschäftigt und habt einen sogenannten kohortengesteuerten Ansatz gewählt bei eurer Analyse. Vielleicht könnt ihr gerade mal am Anfang sagen, Robert, was das heißt, was den Unterschied macht zu normal anderen Ansätzen.
Ja, also vielleicht klären wir ganz kurz nochmal, was eine Übersterblichkeit ist. Ich meine, in unserer Folge, was war es, 88, hatten wir das ja schon mal so ein bisschen ausgebreitet, aber vielleicht nochmal kurz die Zusammenfassung. Also über Übersterblichkeit oder Untersterblichkeit spricht man generell dann, wenn eine Differenz von dem, was man sozusagen an Sterbegeschehen beobachtet hat, zu dem ist, was man erwarten würde. Also man braucht quasi eine Erwartung, die man stellt an ein Sterbegeschehen, und dann eine Beobachtung. Und deren Differenz ist dann entweder positiv, dann spricht man von der Übersterblichkeit, oder negativ, dann spricht man von der Untersterblichkeit. Und der Pferdefuß, der liegt hier in dem, wie man die Erwartung ausrechnet, weil die kennt man ja gar nicht. Und das ist ja erstmal sozusagen kontrafaktisch. Das heißt, man schaut sich an, wie waren die letzten Jahre, und dann führt man das weiter fort für die Folgejahre. In unserem Fall waren es die Jahre 2000 bis 2019, also 20 Jahre Vorlauf. Und dann, wie hätten wir erwartet, dass es weitergeht in den Jahren 2020 bis 2024, und vergleichen das mit dem, wie ist es denn tatsächlich weitergegangen. Und wenn man so in die Literatur anguckt, dann gibt es dort sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Erwartung berechnen kann. Und wir hatten ja schon dann in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die WHO etwas vorgeschlagen hat, was wir als völlig unbrauchbar dann klassifiziert haben und so auch begründet haben, warum. Und sind aber mit unserem Ansatz ein bisschen weitergegangen, nämlich wir haben uns jetzt alle Alterskohorten angesehen, also alle 5 Jahre Alterskohorten, wobei die jüngsten sind 0 bis 30, da ist sozusagen das Sterbegeschehen so gering, dass man die meistens zusammenfasst, und dann in 5 Jahresschritten hoch bis zu 95 plus. Und wir haben es auch noch sogar wochenweise gemacht, also für jede Kalenderwoche der letzten 20 Jahre, Kalenderwoche 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, haben wir dann uns angeschaut, wie war wochenweise und alterskohortenweise das Sterbegeschehen und wie würden wir das dann jetzt für diese Pandemiezeit erwarten. Das haben wir ausgerechnet. Und wir haben dafür ein Modell genommen, was sozusagen in der Aktuarswissenschaft, also in der Versicherungsmathematik, auch so ähnlich oft angewendet wird. Also ein sehr robustes Modell, was nicht so auf Ausreißer reagiert, und haben das fortgeführt, um diese Erwartung zu berechnen. Genau, und jetzt haben wir sozusagen, sind wir in der Lage, für jede Woche der Jahre 2020 bis 2024 und für jede Alterskohorte anzugeben, wie groß die Übersterblichkeit oder eben die Untersterblichkeit war.
Und da habt ihr festgestellt, also wenn wir da mal reingehen in den Artikel, da habt ihr festgestellt, dass es im Jahr 2020 gar keine extreme Übersterblichkeit gab, also vor Beginn der Impfkampagne. Also nichts Ungewöhnliches habt ihr da festgestellt im Vergleich zu anderen schweren Grippewellen, zum Beispiel 2017 oder 2018.
Also, warte, mach ich ganz kurz. Also für das ganze Jahr 2020 haben wir de facto für die gesamte Bevölkerung wirklich gar keine Übersterblichkeit. Wir haben also im Pandemiejahr, der nie dagewesenen Pandemie, unprecedented situation im Englischen dann, ne, haben wir gar keine Übersterblichkeit festgestellt. Sogar eher eine leichte Untersterblichkeit, aber das ist im Rauschen. Ist einfach nischt, wenn man so sagen würde. Und man kann aber im März, April in manchen Alterskohorten einen ganz kleinen, minimalen Übersterblichkeitspeak sehen. Also das war die erst sogenannte erste Welle. Die ist im Vergleich zum historischen Vergleich, ist es ein Husten, ein Hüsteln, ein Räuspern. Am Ende des Jahres gibt es dann schon eine Übersterblichkeitswelle, quasi, die einer Grippewelle entspricht. So, das war.
Richtig, ist es das ganze Jahr gesehen, war es sozusagen genau das, was man ohnehin hätte erwarten können und dürfen. Dazu vielleicht noch sozusagen die Randbemerkung. Das Statistische Bundesamt hat eigentlich auch bis 2020 mit dieser Aktuarsmethode Übersterblichkeiten berechnet und kam dann 2021 Anfang auf die Idee, ja, Übersterblichkeit, das ist ja so ein Thema. Wir erfinden mal sozusagen eine neue Methode, wie wir das ausrechnen. Und die haben interessanterweise komplett auf die Alterskohortenauflösung verzichtet und einfach nur den Durchschnitt der letzten Jahre genommen und den sozusagen weitergeführt. Und wir arbeiten im Moment auch an einem neuen Paper, in dem wir zeigen können, das ist auch ungefähr genau die einzige Möglichkeit, wie man für 2020 sich überhaupt eine Übersterblichkeit zurechtrechnen könnte. Unter allen Möglichkeiten, die es gibt, ist das eigentlich die einzige. Und genau das. Was wir dann weiter geschaut haben, 2021 gab es dann eine leichte Übersterblichkeit, also die im Bereich einer sehr ordentlichen Grippewelle liegt. Und dann aber im Jahr 2022, da ist dann richtig, wie sagt man so ein bisschen salopp, die Luzi abgegangen. Also da war wirklich das Sterbegeschehen signifikant erhöht, also auch über unserem Konfidenzintervall. Da sind sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben in diesem Jahr.
Und das ist jetzt eine summarische Aussage noch ohne also im Hintergrund ist das Modell Kohorten aufgelöst, aber wenn man einfach guckt, wie üblicherweise dargestellt wird, nämlich alles summiert über die gesamte Bevölkerung und ein Jahr, dann sieht man, dass das Jahr 2022 wirklich exorbitant im Vergleich der letzten 25 Jahre eine Übersterblichkeit hat. Bei weitem die größte Übersterblichkeit. Und dann können wir natürlich mit unserer Methode jetzt in die Alterskohorten einzeln reinschauen und das sozusagen differenzierter machen. Na, also nicht nur so eine summarische Aussage über ein Jahr, sondern tatsächlich dann jetzt Perioden, wochenweise theoretisch. Ja, wir haben es dann so eher mal auch in drei, wir haben dann auch eine Analyse am Ende gemacht, wo man je für jede Kohorte in drei Saisons das Jahr aufteilt, also etwa immer zwischen 3,5 und 4,5 Monaten. Und damit sieht man dann quasi, also wenn man es wirklich wochenweise sieht, sieht man schön aufgelöste Kurven wie so eine EKG-Kurve oder so. Und da kann man dann auch wochenweise Übersterblichkeiten und so sehen und auch Perioden in einzelnen Alterskohorten, was die Sache dann aber sehr unübersichtlich in der Gesamtzusammenfassung der Ergebnisse macht. Und dann haben wir halt so einen, haben wir am Ende, also quasi am Ende unserer Methode, ist dann sowas wie, naja, über die Zeit haben wir dann mal in drei Saisons, also Sommersaison und die Grippesaison von Oktober bis Mai nochmal in zwei unterteilt, sodass man eine etwas feinere Zeitauflösung im Jahr hat als nur das Jahr, nämlich drei Saisons im Jahr und das aber für die Alterskohorten. Und auf der Basis kann man jetzt eigentlich die Ergebnisse ganz gut dann, sagen wir mal, auch transportieren und weitergeben, also ein bisschen zusammenfassen sozusagen. Insbesondere diese Zusammenfassung über Saisons, die hilft dann. Und dann kann man das aber eben für Alterskassenweise, kann man dann einzeln diskutieren, konnten wir, können wir auch jetzt hier quasi die Ergebnisse mal darstellen, was da so rauskam.
Bevor wir da reinkommen, ist mir gerade ein Punkt so im Ohr in unserer Diskussion oder in dem, was du auch gerade gesagt hast, Robert. Wie kann einfach so, also würde mich einfach nur mal interessieren, ob du das weißt, wie kann einfach so ein statistisches Bundesamt daherkommen und sagen, pass auf, Ich verwende ab heute jetzt eine andere Methode. Also vorher haben wir die Kohorten, wir haben das immer auch nach Jahren aufgeteilt. Das ist ein Verfahren, das auch in der Versicherungswirtschaft über Jahrzehnte benutzt wird. Und plötzlich schwenken die von heute auf morgen auf eine andere Methode und sagen, okay, wir nehmen jetzt nur noch den Durchschnitt.
Ja, also du siehst mich ein bisschen sprachlos, weil das ist genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und die Erklärung dazu ist auch einfach nicht existent. Also es gab sozusagen das Statement, ja, Übersterblichkeit ist ja jetzt ein Thema und deshalb führen wir jetzt diese Methode hier ein. Dass sie vorher mit einer ganz anderen und viel ausgeklügelteren und viel robusteren Methode gearbeitet haben, das wird da nicht erwähnt. Und also ich sage mal, im besten Fall hinterlässt das schon irgendwie ein Geschmäckle, weil gerade, wie ich eben gesagt habe, ist es wirklich auch so ziemlich die einzige Möglichkeit, eine Übersterblichkeit für 2020 überhaupt zu berechnen. Also es gibt jede Menge Übersterblichkeitsmodelle und jede Menge austauschbare Module, ob man Sachen berücksichtigt oder nicht, zum Beispiel Geschlechter berücksichtigt oder nicht, oder wie viele Jahre Vorlauf man nimmt oder welche Alterskohortenauflösung man macht und so weiter. Und dieses konstante Modell ohne Alterskohortenauflösung ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, eine Übersterblichkeit zu erzeugen für 2020.
Ja, und dann gibt es noch die Kollegen Kuban 9-13, die hochgeschätzten, mit denen wir zum Teil mittlerweile sogar auch jetzt zusammenarbeiten. Und also zum Teil, wir arbeiten mit denen zusammen. Robert hat ja das neue Projekt einer Überprüfung der Übersterblichkeitsmodellvariationen, also genannt. Das heißt, wir haben jetzt auch im Hintergrund laufen, oder zumindest Robert und der Matthias Reitzner haben im Hintergrund jetzt gerade laufen. Das ist eben eine verschiedene Varianten von Modellen, die im professionellen Bereich, im Aktuarsbereich eben existent sind. Und unser eigenes Modell zählen wir dazu. Ja, das ist nur ein Dialekt von dem Modell, von dieser Modellart. Und diese Bandbreite, wie streuen denn diese verschiedenen Modelle professioneller Natur? Das ist das Projekt, was gerade verfolgt wird. Und daran kann man eben sehen, was der Robert gerade sagt, dass die Auswahl des Robert-Koch-Instituts für ein bestimmtes Modell einfach wirklich jetzt eine Primitivvariante war, die auch noch sozusagen im Ergebnis genau das liefern kann, als einziges fast, was eine Übersterblichkeit erzeugt. Denn zum Beispiel das, was Matthias Reitzner und Christoph Kubandner schon 2022 auch publiziert hatten. Da waren also, war ich ein Jahr früher mit so einem Übersterblichkeitsmodell dran und haben das sehr prominent bei Cureus publiziert und sehr viel gesehen wurde das und weltweit diskutiert. Und auch die kommen auf keine Übersterblichkeit im Jahre 2020. Ja? Das ist also keine signifikante, auf keinen Fall signifikante. Es ist einfach eher Untersterblichkeit, auch bei denen. Also da stimmen die professionellen Modelle in verschiedenen Varianten schon überein, wohingegen das Robert-Koch-Institut, was im Prinzip diese professionellen Aktuarsmodelle jahrzehntelang selber verwendet hat, das wendet sich dann im Jahre 2021 davon ab und sagt, nee, jetzt machen wir ein primitives. Warum auch immer, Robert sagt es gerade, es gibt überhaupt keine intellektuell konsistente Begründung dafür oder irgendwie empirisch. Es gibt auch keine sinnvolle Argumentation, das zu tun. Keine sinnvolle Argumentation, betone ich. Sondern man kann es ja tun. Man kann ja alles begründen, aber keine sinnvolle Begründung. Und die machen es einfach und im Ergebnis sieht man, aha, es ist genau das Modell, was so ein bisschen Übersterblichkeit im Jahr 2020 tatsächlich, ich sage jetzt mal, erzeugt. Das ist auch wieder Datenerzeugung. Weil da ist keine Methode, keine Reflexion darüber, wie man ernsthaft versucht, belastbare Übersterblichkeitszahlen zu nennen, sondern es ist einfach nur so, dass man eins auswählt, das dann durch den Methodenaustausch größere Zahlen erzeugt, also quasi überhaupt eine Übersterblichkeit erzeugt, die wir ja gar nicht gefunden haben.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Es war nicht das Robert-Koch-Institut, Michael, nee,
Entschuldigung, es war die
das ist das
Statistik.
Bundesamt.
Ja.
Sonst hätten wir vielleicht auch irgendwie Protokolle, die das
Entschuldigung, ja.
irgendwie belegen würden, warum man sich dafür
Ja,
entschieden
da hast du recht. Warum das so war, dieser Austausch beim Statistischen Bundesamt. Entschuldigung, das habe ich jetzt wirklich falsch gesagt. Das war nicht
Aber es
das
ist ja auch eine
Robert-Koch-Institut.
behördliche Institution. Und wenn ich jetzt der CEO wäre von D-Statis und ich würde den Auftrag bekommen, wie kriegen wir das denn eigentlich hin, dass wir nach außen hin eine Übersterblichkeit darstellen können, dann würde ich doch eine Tür weitergehen, meine Statistiker fragen, bitte geht mal alles durch. Ja, also
So ist
welche
es.
Methodik können wir hier wählen? damit am Ende wir der Tagesschau oder der wer auch immer ARD und ZDF weitergeben können, dass eine Übersterblichkeit vorliegt. So würde ich so es ja es. Machen, praktisch.
So kann man es machen, klar, genau. Und das wäre jetzt die Hypothese, dass es im Prinzip, er ist eine Behörde. Eine Behörde ist weisungsgebunden. Wir leben in einem hierarchischen Staat, in dem von oben nach unten gesagt wird, was zu tun ist. Es weiß doch jeder. Ja, natürlich gibt es hier demokratischen Gegentendenzen, aber die Grundkonstruktion des Staates ist, eine Regierung sagt der Behörde und eine Behörde sagt der Unterbehörde und so weiter. So, es geht von oben nach unten. Es geht genauso im Krankenhaus, so vom Chefarzt zum Assistenzarzt und zur Krankenschwester. Es geht genauso im medizinischen System, von oben nach unten. Wird durchgereicht. Außerdem gibt es zum Beispiel, der Herr Maaßen hat da ein schönes Interview vor 3 Jahren oder so gemacht, wo er genau sowas so mal dargestellt hat, wie er das machen würde, wenn er eine Entscheidung nach unten durchdrücken möchte. Seinen Willen, quasi seinen Machtwillen durchdrücken möchte, wie man das dann macht, wie man sich dann den Staatssekretär herholt und dem was erzählt. Ja, genau.
Jetzt gab es ja bei den RKI-Protokollen den Whistleblower. Jetzt müssen wir eigentlich noch schauen, dass wir irgendwie einen Whistleblower aus des Staates finden, der uns ja da so ein bisschen
genau.
Internas weitergibt.
Axel, naja, in einer Republik, in einer Republik, was ja öffentliche Sache heißt, ist eigentlich das öffentliche Nachvollziehen von Machtentscheidungen inhärent in einem Verfassungsstaat, der sich Republik nennt. Ja, also was die Behörden machen und begründen den gegenüber den Bürgern, warum sie es machen, ist eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit.
Okay. Jetzt lass uns aber zurückkommen zu eurem Artikel.
Ja, ja.
So, jetzt gehen wir rein. Und zwar, eben, wir waren, lass uns mal nochmal in der Chronologie, 2020 keine Übersterblichkeit, 2021 eine Übersterblichkeit wie bei einer ganz normalen Grippe. Und jetzt kommt aber, Robert, du hast es eben gesagt, irgendwann mal so der Punkt, wo die Luzi abgeht. Und ihr habt eben schon verwiesen auf den Artikel von dem Herrn Kubandner und dem Herrn Reitzner. Dort wird auch gesagt, dass ab April 2022 die Übersterblichkeit massiv ansteigt und dass sich aber da auch so regionale Muster ändern. Und jetzt fällt in diesem Zeitraum fängt ja die, ja, ich würde mal sagen, das Injektionsprogramm an. Könnt ihr da mal so ein bisschen den Zusammenhang aufzeigen?
Ich würde vorher, glaube ich, ganz kurz mal noch so ein paar ausgewählte Patterns hervorheben wollen.
Muster.
Genau, so Muster. Genau, Dankeschön, ein deutsches Wort benutzen. Schadet auch nichts. Und nämlich, wenn man das jetzt so Alterskohorten und Zeit aufgelöst sich betrachtet, dann ist es ziemlich interessant. Also zum Beispiel, als dann Covid sozusagen eintrifft oder als SARS-CoV-2 eintrifft, dann gibt es tatsächlich auch relativ direkt ein recht großes Übersterblichkeitsgeschehen, zum Beispiel in der Gruppe der 75- bis 79-Jährigen. Also sozusagen, die starten sozusagen direkt gut mit dem Covid durch, also schlecht.
März, April, schlecht März, drauf, April, genau. März, April 2020, erste ja, Welle.
So mit der Sommer, im Sommer schon direkt durch. Und interessanterweise, wenn man das mal so zurückverfolgt, das ist auch die Generation, die dann 2020 minus 75 bis 79, dann sind wir Ende Zweiter Weltkrieg. Das heißt sozusagen, das ist die Generation, die dort geboren wurde. Ob das jetzt daran liegt, dass die sozusagen als Kinder nicht so immunologisch gut versorgt waren, das ist vielleicht was man mal diskutieren könnte.
Oder
das ist auffällig, dass das die einzige Altersgruppe, also die Älteren sind da auch nicht von tangiert. Ja, also die 80, 85, 90-Jährigen, die haben im Sommer 2020 überhaupt nichts Auffälliges, während die 75- bis 79-Jährigen da schon gut mit dabei sind. Und dann, genau, dann ab Sommer 21, dann ist es tatsächlich auch in manchen anderen Alterskohorten deutlich rot oder signifikant, wo man es vorher gar nicht gesehen hat. Zum Beispiel in der ganzen Gruppe der 35 bis ein bisschen zu 50-Jährigen ungefähr. Also wir haben das mal so die Schulkinder-Elterngeneration sozusagen, also die momentan irgendwie schulpflichtige Kinder haben, 35 bis 50, die zeigen ab dann signifikante Übersterblichkeiten. Das haben sie vorher in den ganzen 20 Jahren nicht getan. Da gab es keine einzige Saison, in der es da eine signifikante Übersterblichkeit gab. Und auf einmal gibt es mehrere Saisons, in denen da auf einmal eine signifikante Übersterblichkeit auftaucht. Interessanterweise die 55- bis 59-Jährigen, die haben konstant ganz niedriges bis leicht unterdurchschnittliches Sterbegeschehen durch die ganze Pandemie hindurch, unabhängig von Wellen oder Impfkampagnen. Und genau, die 75- bis 79-Jährigen, die sind konstant sozusagen hoch mit dabei. Und das ist ganz interessant, sozusagen, sich das mal anzuschauen und mal so ein bisschen Hypothesen generieren, sage ich jetzt mal, sich das anzuschauen, mal zu gucken, wo könnte man jetzt da Zusammenhänge auftun. Und die Frage war ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir hatten ja teils etwas anders, aber auch Alterskohorten aufgelöst, die PCR-Positivraten, ja, also die Inzidenzen, über die wir letzte Folge gesprochen haben. Und wir hatten auch gleichzeitig das Impfgeschehen, was nicht synchron über alle Altersgruppen gelaufen ist, sondern irgendwie prioritär erstmal bei den Älteren und sozusagen dann durchgezogen ist zu den Jüngeren. Und diese drei Zeitreihen, also die Übersterblichkeitszeitreihe, die Inzidenz, SARS-CoV-2-Inzidenzzeitreihe und die Impfkampagnenzeitreihe, die haben wir mal nebeneinander gelegt oder übereinander gelegt und mal geschaut, verläuft denn das parallel oder zumindest irgendwie mit einem leichten Verzug? Ja, und das nennt man dann, wenn es parallel läuft, dann kann man die sogenannte Korrelation ausrechnen, also einen statistischen Zusammenhang, sagt man dann immer. Eine statistische Kennzahl, die angibt, wie gleichartig diese Zeitreihen verlaufen. Und was man auch machen kann, man kann diese Zeitreihen gegeneinander verschieben und kann dann sogenannte Kreuzkorrelationen ausrechnen. Das bedeutet also, man kann sich anschauen, ist eine Zeitreihe, zeigt die immer Höhen und Tiefen, bevor die andere Zeitreihe Höhen und Tiefen ein paar Wochen später anzeigt. Zum Beispiel könnte man sagen oder vermuten, dass wenn es eine Inzidenzwelle gibt, dass dann ein paar Wochen später auch eine erhöhte Übersterblichkeit auftritt. Ne? Während andersrum wäre der Zusammenhang irgendwie ein bisschen schräg. Ne? Wenn man also sagt, irgendwie es sterben jetzt mehr Leute und dann danach gibt es irgendwie eine Inzidenzwelle, dann fällt es einem sozusagen schwer, da irgendwie einen Zusammenhang zu sehen. Es ist auch immer so, das sage ich auch ganz transparent, Korrelation ist erstmal nicht eine Kausation. Das verwechselt man schnell mal. Dass man sagt, ach ja, es gibt ja einen statistischen Zusammenhang, also ist das eine die Ursache von dem anderen. Das ist erstmal nicht so. Wir können das erstmal, diesen statistischen Zusammenhang aufzeigen, um dann eine Hypothese zu generieren, die man dann bitteschön auch mal weiter und ordentlich untersucht. Ja, zum Beispiel immunologisch untersucht. Ja, und da haben wir jetzt, Michael, willst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Genau, also wir haben jetzt für die Altersklassen ganz einfach korreliert zwischen, wie der Robert sagt, zwischen Übersterblichkeit und Kreuzkorrelation, das heißt zeitverschobene getestet, zwischen Übersterblichkeitssignal und eben dem Auftreten von SARS-CoV. Das haben wir über die normierte PCR-Inzidenz, also nicht die Behörden genommen haben, sondern eben immer die Anzahl der positiven Tests geteilt durch die Anzahl der Tests. Also das heißt mit der so erzählten, nehmen wir es noch weiterhin mal als in irgendeiner Form proportional zu einer echten Infektion, haben wir also diese normierte PCR-Inzidenz eben korreliert, wie häufig trat in der Bevölkerung pro Woche das SARS-Virus auf, über die PCR-Tests gemessen. Nicht, wie viel waren infiziert, aber wie häufig trat sozusagen ist in den Schleimhäuten der Bevölkerung nachweisbar, dass das SARS-CoV-Virus da ist, sozusagen. Und das haben wir korreliert mit der Übersterblichkeit, also kreuzkorreliert, also zeitverschobene Korrelation berechnet. Und genauso, wie hoch war die Intensität pro Woche von Impfen? Im Jahre 21 insbesondere natürlich, logischerweise, von Anfang 21 bis hinein ins Jahr 2022, Anfang des Jahres 2022. Da haben wir sozusagen diese drei Dinge gegeneinander korreliert und ge was man finden konnte, ist, dass es zwei Dinge fallen mir jetzt sofort ein. Also nehmen wir mal die Impfinzidenz. Es gibt ja also quasi diese Frage, haben die Injektionen haben die Tode verursacht. So, und das könnte man ja, oder haben sie geholfen? Also im Prinzip ist ja die Theorie einer Impfung so, einer echten Impfung ist zumindest so, wenn man jemanden infiziert, dann würde man erwarten, dass dann später, zeitverzögert, dass das Sterben eher nachlässt. In einer heftigen Pandemie würde man das hoffen, dass man vorher, bevor so eine Welle von Infektion stattfindet und die Bevölkerung vorher injiziert wurde, dass dann quasi die, zum Beispiel im besten Falle, so eine Sterbewelle nicht stattfindet durch das auftretende Virus. Also würde man erwarten, dass quasi Vorlauf zuerst eine Infektion, also eine Injektionssignal, man hat eine Bevölkerung meinetwegen im Sommer injiziert, geimpft und dass dann im Winter sozusagen kein Sterben oder im Herbst und Winter kein Sterben passiert. Also erst Impfung und dann die Sterbewahrscheinlichkeit danach mit Übersterblichkeit gemessen, sozusagen überprüft. Was man jetzt sieht, ist summarisch über alle Altersklassen, das würde ein negativer Zusammenhang in der Korrelation. Also Steigen der Injektion würde später mit einem Sinken der Übersterblichkeit erwartet, hypothetisch. Und genau das haben wir nicht gefunden. Also man hat eigentlich bei allen im Jahre 21, bei allen Altersklassen gefunden, dass es eher eine positive Korrelation gibt. Also das heißt, je mehr geimpft wurde im Vorfeld zeitlich, desto mehr gab es dann später Übersterblichkeit. Das ist sozusagen im statistischen Mittel ist das für alle Altersklassen im Prinzip durchgängig da.
Ja, bis auf die über 80.
Das ist nicht statistisch nicht sehr signifikant. Das sind halt positiv, aber sie sind nicht negativ, sagen wir mal so. Man findet auch nicht mal leicht negative Signale, sondern sie sind immer leicht positiv, diese Signale. Also eine positive Korrelation dazwischen. Das ist nicht das, das ist das Gegenteil dessen, was man von einer Impfkampagne erwarten würde. Das ist ein Hauptergebnis gewesen von dieser Korrelationsanalyse. Habe ich das richtig gesagt, Robert?
Ja, bis auf die über 80-Jährigen. Da hatten wir tatsächlich genau das. Genau
in der ersten Welle, aber ja, nur am Anfang des Jahres.
Genau, am Anfang. 2021. Ja. Wobei die auch gleichzeitig gar nicht oder eine hohe Untersterblichkeit hatten, je höher die PCR-Inzidenz war. Also es war sozusagen, die über 80-Jährigen, die hatten tatsächlich im Jahr 2019 noch eine recht ordentliche Grippewelle und dann war sozusagen da schon ein bisschen gestorben worden, sodass sie dann Ende 2020 und dann 21 dann war sozusagen dann das, was man aus der Epidemiologie kennt, wenn es ein hohes Sterbegeschehen gab, gibt es danach erstmal ein ordentliches Untersterblichkeitsgeschehen. Das hat man auch genauso beobachtet und deswegen gibt es da eine negative Korrelation.
Genau, also genau Ende des Jahres 2020, wie der Robert sagt, also quasi in der zweiten Welle, wie es so schön heißt, die Endjahreswelle 2020, pandemische Welle, die war bei den Älteren 80 plus schon erkennbar. Das nennt man das wie eine klassische Influenza-Saison, also Grippesaison. Und zwar eben November, Dezember eine hohe Übersterblichkeit in dieser Altersklasse. Und dann kommt, wenn eine hohe Übersterblichkeit ist, eben aus epidemiologischer Erfahrung der Vergangenheit, kommt immer eine für 2-3 Monate eine Untersterblichkeit als Antwort, weil die ganz Empfindlichen sind heftig weggestorben. Und für die nächsten Monate ist sozusagen, hat der Sensenmann dann etwas weniger schwache Menschen zur Verfügung. Und deswegen gibt es sozusagen so eine Untersterblichkeits Tiefe sozusagen dahinter. Und genau zum Ende des Jahres setzte aber die Impfkampagne ein. Da wurde also dann sozusagen injiziert, genau bei diesen Alten zuerst. Und zwar genau in die zu erwartende epidemiologische Untersterblichkeit hinein. Das heißt, korrelieren tut dann ein hohes Impfgeschehen mit einem aber eben nicht dadurch erklärbaren, sondern aufgrund von anderen epidemiologischen Gesetzmäßigkeiten erklärbaren Einbruch in der Sterblichkeit. Und das sieht dann aus wie eine negative, es sieht dann nach außen, wenn man die beiden einfach nur ohne sonstiges Wissen übereinander legt, heißt das, da wurde viel geimpft und gleichzeitig wurde weniger gestorben. Das ist also eine relativ hohe negative Korrelation. Aber wie gesagt, das ist die einzige in dieser Altersklasse, in dieser Winter 2021, beim Beginn der Impfkampagne, nur dort findet man einmal eine negative Korrelation. Ansonsten in allen Altersklassen für den Rest des Jahres 2021, auch für diese Altersklasse, dann ab später im Jahr, findet man dann immer eine leicht positive Korrelation. Völlig widersprüchlich zu einer Impfkampagne. Zum Zweck einer Impfkampagne, muss man sagen. Völlig widersprüchlich.
Also Michael, man kann behaupten anhand eurer Daten, dass es keine Schutzwirkung gegeben hat. Aber man kann nicht zwingend behaupten, dass es vielleicht einen nachhaltigen Schaden in der Bevölkerung angerichtet hat.
Genau.
Kann man das so sagen?
So kann man es sagen, ja. Also man kann keinerlei Nutzen, anhand dieser Daten kann man keinen Nutzen nachweisen. Die können sie dafür nicht nehmen. Also die widersprechen dem sogar.
Und ihr habt euch in der Folge auch noch mit den Varianten des Virus beschäftigt. Da wird erwähnt, ja, Ende 2021 kam ja auch Omikron.
Und davor und, Delta.
Ja, und die gelten ja als etwas milder als der erste Virus. Und dennoch stieg auch da die Übersterblichkeit an.
Also Delta war diejenige, die in der Literatur als die gefährlichste betrachtet wurde. Ja, Delta, also Alpha im Winter, in der Grippesaison am Anfang 21, da gab es ein bisschen Übersterblichkeit, zumindest am Anfang des Jahres. Das war aber eigentlich auch nicht wirklich Alpha. Alpha war so eine Zwischenvariante. Und dann so im Sommer, eigentlich ist Delta in zwei kleinen Wellen gekommen. Im Sommer 2021 und dann nochmal im Herbst 2021. Es waren so zwei Delta-Wellen eigentlich. Und die zweite war etwas von der Inzidenz her etwas deutlich, deutlich prägnanter. Also so in den beginnenden Herbst hinein oder in den Herbst hinein diese Delta-Welle. Und die korreliert tatsächlich auch jetzt in einer komplexeren Art und Weise mit der Übersterblichkeit. Und zwar, was wir festgestellt haben, ist, dass quasi die in einer bestimmten Altersklasse, in jüngeren Altersklassen, nur dort hat man es am prägnantesten gesehen, dass wenn sie quasi injiziert worden waren im Frühjahr 21 als jüngerer Mensch, da wo dann eben auch die Prioritätenliste dann zu den Jüngeren kam, also wenn sie dann quasi am Ende in der Alpha-Welle injiziert wurden, dann haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, auch eine Übersterblichkeit dann beim Auftreten der Delta also die Kombination von Alpha-Welle und injiziert werden am Beginn des oder im Frühsommer 21 korrelierte dann etwas stärker positiv mit dem mit der Inzidenz der Delta-Welle und B, dann auch mit dem Sterben, denn während der Delta-Welle kann man tatsächlich sehen, dass es eine relativ für in mehreren Altersklassen eine durchaus positive Korrelation zwischen dem Auftreten von Delta und der Übersterblichkeit fand, auch bei jüngeren Alterskohorten. Ja? Und, aber das wurde praktisch verdoppelt oder es wurde, wie würde man sagen, geboostert, böse, invers geboostert, es wurde sozusagen noch amplifiziert von der Wahrscheinlichkeit her, wenn man die Kombination, ich wurde geimpft im Frühjahr, genau als die Alpha-Welle auftrat. Das ist sozusagen eine relativ komplexe Korrelation, die man im zweiten Teil von 2021 auch bei jüngeren Alterskohorten sehen kann, wobei das eben, das sind ja Zeitkurven über Monate und da sind nicht alle Signale immer konsistent, sondern sind ja, das ist also dann immer verschmiert. Also man findet nicht so eine hohe Korrelation von 95%, sondern man findet dann vielleicht bei Korrelationen maximal zwischen 80% und 85% oder Koeffizient 0,85 oder sowas, was relativ zu allen anderen Korrelationen schon recht hoch ist. Und dort waren sie relativ auffällig. Also im Herbst 21 bei den Jüngeren. Und zwar genau dann, wenn auch dann vorher noch die Impfkampagne, weil auch noch die Impfkampagne in die Alpha-Welle hinein passierte. Also das ist sozusagen die zweite Beobachtung in diesen Korrelationskurven.
Man kann aber in eurer Untersuchung schon auch, jetzt gehen wir mal von der Korrelation zur Kausalität vielleicht, weiß ich nicht, ob man das sagen kann.
Naja, Hypothese.
Oder eine Hypothese, genau, dass man sagt,
Kausalhypothese.
Mit dem Beginn der Impfungen oder im Verlauf der Impfungen oder der Injektionen stieg auch die Übersterblichkeit in verschiedenen Kohorten. Kann man das so sagen?
Ja, also man kann zumindest feststellen, dass parallel oder nach, ne, mit einem bestimmten Verzug zur Impfung, dieses Sterbegeschehen angestiegen ist. Und zwar, dass es dann auch in Kohorten auftritt, in denen es vorher nicht aufgetreten ist und in denen es auch nicht während der ersten Corona-Wellen aufgetreten ist. Also es ist sozusagen, also rein deskriptiv war 2020 im Prinzip für die 75- bis 79-Jährigen kein sehr gutes Jahr, weil die hat es sozusagen, die hat Corona wirklich mitgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle anderen Alterskohorten haben so das übliche Grippegeschehen gezeigt.
Und auch die ganz Alten.
Und auch die ganz Alten, wobei bei den, also genau, bei den ganz Alten ist wirklich, die lassen sich von ziemlich wenig sozusagen beeindrucken. Da ist das sozusagen, das, wer es mal bis dahin geschafft hat, dann ist das Sterbegeschehen ziemlich, ziemlich konstant. Dann aber ab 2021, da tritt wirklich in mehreren Alterskohorten, die in den letzten 20 Jahren nicht ein einziges Mal signifikante Übersterblichkeiten hatten, tritt es auf einmal auf. Und das ist sozusagen schon so, dass man da jetzt wirklich mal die Axt anlegen muss und sagen, wir müssen Ursachenforschung betreiben. Also wir können das jetzt nicht aufgrund der Daten machen, weil wir da gar keine hinreichenden Sachen für zur Verfügung haben. Aber was wir machen können, ist, wir können das aufzeigen, wir können diesen statistischen Zusammenhang aufzeigen und einfach eindringlich darum bitten, dass es jemanden gibt, der das wirklich untersucht, der da hingeht und sagt, so, jetzt schauen wir mal nach Ursachen, die es gibt. Ja, wir haben auch Hypothesen formuliert, ja, die man untersuchen könnte. Aber das ist erstmal nur sozusagen der deskriptive Stand. Es gibt auf einmal seit 21 Übersterblichkeit in Altersgruppen, die es vorher nicht gab.
Und zwar jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die, ich glaube, 40- bis 45-Jährigen, sowas in der, die sind, oder wir sagen 40 bis 44, bei der ist es ganz besonders auffällig, dass quasi 4 Saisons hintereinander, also Winter 21, 22, und zwar immer Frühwinter 21, 22, das heißt am Ende des Jahres 21, am Ende des Jahres 22, am Ende des Jahres 23 und am Ende des Jahres 24. Signifikante Sterbeschübe, hochsignifikante. Und während des ganzen Jahres, auch im Sommer, immer eine leichte, also eine latente Übersterblichkeit. Das ist so auffällig, dass es einfach nicht mehr, das ist, ja, also guckt man sich die Kurven an, dann sagt man, aha, hier ist aber richtig was passiert im Vorfeld. Und auch die 75- bis 79-Jährigen, genau, das ist quasi die 40 bis 44-Jährigen, haben praktisch so ein ähnliches Muster wie die 75- bis 79-Jährigen. Ja? Diese zwei Altersklassen, die sind unglaublich betroffen. Und die erstere, die jüngere, die ist ja völlig ungewöhnlich.
Ja, und was genau, das ist auch noch und es gibt Alterskohorten, in denen es in den Sommermonaten dann zu einer Übersterblichkeit kommt. Und zwar, das sind nicht die Alten, sondern das sind zum Beispiel 65- bis 69-Jährige oder auch 35- bis 39-Jährige im Sommer. Also es gäbe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nur ein Jahr, in dem es in den Sommermonaten zu einer Übersterblichkeit kam, das war jetzt 2003. Das war anscheinend wirklich eine richtig, richtig krasse Hitzewelle. Seitdem gab es das nie. Also, und auch nur in zwei Alterskohorten. Und das ist schon wirklich was, da muss man eigentlich mal hinschauen und sagen, hoppsa, was ist denn da passiert? Das muss man ernsthaft untersuchen.
Mit physiologischen Untersuchungen, die eben zur Kausalität zurückgehen. Ne? Oder bei Toten dann eben pathologischen Untersuchungen. Auf dem Tisch nachschauen. Was ist denn da los? Warum sind die daran gestorben? Das müsste einfach... Behördlich müsste das jetzt einfach mal angegangen werden. Was ist hier los?
Wenn man eure Studie mal in das große Bild stellt, es sind ja auch in anderen Ländern Untersuchungen gemacht worden. Ihr habt ja auch die Kollegen Kubaner-Reitzner, die sich auch mal wieder die regionale Verteilung angeschaut haben. Genau. Wenn man das einordnet in das große ganze Bild, was es im Moment an Datenmaterial gibt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da drin seid, was in anderen Ländern auch publiziert wurde, Wie oft wurde diese Tendenz, die bei euch rauskommt, wie oft wurde die schon in Anführungsstrichen bestätigt? Wie viele Daten haben wir aktuell, die das ja falsifizieren eigentlich, das, was ihr ermittelt habt?
Also bestätigen tun diese riesige weltweite Studie von dem Denis Rancourt. Das ist ein kanadischer Physiker, der auch die ganze Corona-Zeit hindurch Analysen betrieben hat, und der hat mittlerweile ein Monster-Manuskript sozusagen auch publiziert. Das ist eine 200 Seiten der Analyse, und der sieht halt Übersterblichkeiten in der Folge der Impfkampagne, sieht er sozusagen auf der ganzen Welt. Ja, das ist mal ein Name, Denis Rancourt. Und jetzt falsifizieren, also es gibt genügend Publikationen, die natürlich sagen, und so genau verfolgen wir das jetzt wirklich nicht im Detail, aber es gibt genügend Publikationen, die eigentlich das Gegenteil von dem, was wir behaupten, an Übersterblichkeiten und an Zusammenhängen, an möglichen Zusammenhängen mit Impfkampagne, da gibt es in der etablierten Literatur genügend Material, kann man suchen.
Gerade, also eine ganz aktuelle Studie mal noch aufs Tapet holen, und zwar ist das von der Laura Semenzato. Das ist eine Studie aus Frankreich, die jetzt gerade vor zwei, drei Wochen, am 4. Dezember ist sie erschienen, und die schaute sich das für Frankreich an und insbesondere das Sterbegeschehen oder die Mortality Rate, also die Sterblichkeitsrate zwischen geimpften und ungeimpften Personen. Das ist ziemlich interessant, weil die stellen sozusagen fest, dass es 26% weniger Sterbegeschehen gab in den geimpften Gruppen, also als All Cause. Also sozusagen, das ist aber auch sozusagen der, finde ich, der Pferdefuß an dieser Studie, nämlich die finden das in so gut wie jedem, in so gut wie jeder Todesursache, finden sie sozusagen da eine 26% niedrigere Sterblichkeitsrate. Also zum Beispiel auch Unfälle oder nicht selbstverschuldete Todesursachen. Und das stellt natürlich auch die Frage irgendwie auf, was genau haben die da eigentlich untersucht? Wie haben die eigentlich zwischen Geimpften und Ungeimpften entschieden? Weil Impfung schützt mich ja nicht vor einem Autounfall sozusagen. Ja, also das ist eine Studie, die ganz kurz, die jetzt gerade aktuell bei JAMA veröffentlicht wurde. Und die dem erstmal auf den ersten Blick widerspricht, aber auf den zweiten Blick eigentlich sich, glaube ich, nicht als allzu belastbar herausstellt. Das zweite ist unsere sozusagen lokalen Untersuchung. Da haben wir unter anderem ja auch über die Schaden- und Nutzenverhältnisse von Impfungen schon veröffentlicht und festgestellt, dass eigentlich viel mehr Impfnebenwirkungsfälle entstehen, als schwere Krankheitsfälle verhindert werden. Wir haben auch gesehen, oder das sieht man sogar in den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts, dass pro Million Dosen Impfungen über 20 Mal so viele Todesfälle bei mRNA-Impfungen auftreten wie bei Nicht-mRNA-Impfungen, also bei allen klassischen Impfungen vorher. Wir haben die Studie von Kuban Reitzner, die lokal in verschiedene Bundesländer reinguckt und sagt, es gibt da einen statistischen Zusammenhang, also eine Korrelation zwischen Impfquote und Übersterblichkeit. Und sogar auch zwischen Vertrauen in die Behörden und Übersterblichkeit, der auch positiv ist. Und es gibt sozusagen viele kleine Stücke, Hinweise, dass da irgendwas im Argen liegt. Und man muss sie sozusagen aber sich zusammensuchen, zusammenpuzzeln und dann versuchen, mal auf eine Ursachensuche zu gehen.
Und quasi der goldene Weg, mit diesen Studien, die publiziert werden, so oder so umzugehen, ist eigentlich am Ende immer die mühsame Frage, wo liegt der methodische so Schlüssel für so eine Aussage? Also gibt es im methodischen Bearbeiten Stellen, die eine bestimmte Aussage sozusagen bevorzugen oder nicht bevorzugen? Das ist sozusagen quasi, wenn man jetzt einen Tipp geben will für jemanden, der quasi das wirklich überprüfen will, der muss genau das machen. Also man muss halt einfach immer in den Artikeln und in den Studien, die veröffentlicht werden, nachschauen, wie haben die quasi, welche Vorauswahlkriterien für ihre Daten waren da und wie haben die Algorithmen sozusagen bestimmte bestimmte Muster, die in den Daten sind, vielleicht verstärkt oder unterdrückt. Es hilft alles nichts. Man muss sozusagen immer in die Methoden dieser Untersuchung hineinschauen, um sie dann wirklich zu beurteilen. Aber man muss das wirklich lesen, sich damit auseinandersetzen und dann kann man quasi durch Verdauung dessen, was man da sieht und wenn man es hoffentlich versteht, dann kann man das beurteilen. Und ganz verdächtig ist immer, wenn bestimmte Dinge einfach schlicht nicht nachvollziehbar sind. Also wenn man quasi nicht nachvollziehen kann, wie die Autoren von A nach B gekommen sind. Das ist immer ganz verdächtig.
Jetzt hatten wir ja auch, wie bei unserer letzten Folge vorige Woche, hatte ich ja auch die Frage gestellt, wie geht's jetzt weiter? Denn eure Daten, die zeigen ja schon gewisse Tendenzen, so würde ich es mal ausdrücken. Ihr habt verschiedene Hypothesen, denen man auch weiter nachgehen kann. Ihr habt gesagt, ja, das sind noch Fragestellungen, Ursachen, die man noch erforschen könnte. Da muss man reingehen, hast du ja auch gerade gesagt, Michael. Und jetzt gibt es natürlich irgendwie diese Enquete-Kommission und diese Daten, die ihr da erhoben habt, oder eure Artikel, eure Aussagen, auch Kuhbandner, Reitzner, müsste das nicht alles mit Inhalt da rein? Müsste das nicht eigentlich da reinkommen? Und dann wäre die Frage, wie gesagt, wie geht's weiter mit euren Daten? Wie geht's weiter mit euren Artikeln? Da stößt man ja auch schon eine politische Diskussion an.
Also es gibt, wir persönlich haben Kontakt zu Anwälten, zu Journalisten, und auch zu Abgeordneten. Das heißt, es ist quasi in allen Richtungen juristisch, Anwälte, publizistisch, Journalisten und politisch, sprich Abgeordnete, zu allen, alle. Es gibt einzelne Menschen, die uns da anfragen und quasi dann mit denen wir im Austausch sehen. Das heißt, dieser Transfer, jetzt machen wir gerade publizistisch etwas, wir geben euch ein Interview, wir versuchen, so gut es geht, was wir gefunden haben, wie wir es sehen, zu erklären, auch wie belastbar es ist und so weiter, also differenziert die eigenen Datenanalysen darzustellen, zu erklären, zu erläutern, und genau das tun wir an verschiedenen Ellen. Und es tröpfelt schon, es sickert schon ein in die Judikative, es sickert schon ein in die Legislative zu Abgeordneten, es sickert schon ein in den öffentlichen Bereich, über Journalisten und wie ihr zum Beispiel ja auch. Das ist ja auch eine journalistische Tätigkeit. Ja, es ist zäh, aber es gab bisher keinen Ruck. Also ein Ruck waren die AKI-Protokolle in gewisser Weise. Und was hat die aber in der Gesamtbevölkerung hat es noch nicht dazu geführt, dass man in Breite die handelnden Personen der Corona-Zeit ernsthaft hinterfragt. Dazu ist einfach die Breite des öffentlichen Transports dieser Fakten, Analysefakten, die findet noch nicht so statt. Es gibt halt einfach eine Blockade, es gibt ein etabliertes System, es gibt ein etabliertes politisches System und es gibt ein etabliertes journalistisches System, und das hat eine Erzählung in der Corona-Zeit. Alle zusammen nennen wir es der politmediale Komplex, wenn man es in einem Schlagwort nennen möchte, also die öffentlich-rechtlichen Medien und die Konzernzeitungen und so weiter, zusammen mit dem politischen System der Parteien, die haben halt einfach eine Geschichte aufgebaut und die ist immer noch dominant, da kommt man nicht so leicht dagegen. Es hat noch keinen Ruck gegeben, es ist eher so ein kontinuierliches, aus meiner Wahrnehmung heraus, ein kontinuierliches immer weiter verbreiten der tatsächlich dieser kritischen Analysen und deren Fakten und Aussagen und Schlussfolgerungen. Das, was jetzt gerade als Prozess hier online live mit so einem Interview abgeht, das nimmt immer breiteren Raum ein, man spürt das, aber es hat keinen Ruck gegeben, so, jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Und da wird eben nicht das Fragespektrum von vornherein eingeschränkt oder sowas, ja, sondern da geht es richtig hart zur Sache, wie in so einem amerikanischen Senate-Hearing. Das sollte man sich mal anschauen hier im politischen System und im journalistischen System, wie es im US-amerikanischen parlamentarischen System zugeht, wenn man da jemanden grillt vor in so einem Untersuchungsausschuss. Das muss hier passieren, das passiert noch nicht, aber so, wenn es passiert, dann war es ein Ruck, kann man dann sagen. Bisher ist er noch nicht passiert.
Ja, also es gibt ja auch den schönen Spruch von dem Daniel Kahneman, das ist ein Wirtschaftspsychologe, der auch ein Nobelpreisgewinner, und der hat mal den schönen Satz gesagt: Glauben ist einfacher als Zweifeln. Und ich finde, das trifft einfach auf so viele Ebenen zu, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, weil es wurde immer gesagt, man muss sozusagen der Wissenschaft glauben. Und das ist quasi das eine, was man nicht machen darf. Also man muss immer hinterfragen. Also auch unsere Sachen einfach hinterfragen und dann immer kritisch selber reflektieren und schauen, was ist denn jetzt dahinter, auf welcher Grundlage werden diese Dinge erzählt. Und wir haben das halt erlebt, dass sozusagen gebetsmühlenartig, mantraartig Dinge eingefordert wurden zu glauben. Und jetzt werden sie geglaubt. Und es ist unfassbar schwierig, psychologisch gesehen, das aufzubrechen und einfach mal anzufangen zu zweifeln und das selbst zu reflektieren. Das tut unfassbar weh. Und das muss man aber eigentlich machen, sonst lernt man gar nichts daraus.
Genau, und ikonisch für dieses ganze, diese ganze Haltung, die gegeben wurde durch quasi ein etabliertes System von Macht, ist ja der Herr Wieler mit seiner Pressekonferenzaussagen, diese Maßnahmen sind einfach nicht zu hinterfragen. Das ist so, so diametral gegen europäische geistige Aufklärung seit 500 Jahren, so diametral dagegen. Ich frage mich, warum schafft es eine Gesellschaft nicht, sowas als völligen Unsinn in dieser Zeit zu benennen und auch sich genau anlässlich so einer Aussage mal zu schütteln und zu fragen, sag mal, wie kann ein Behördenchef in einem demokratischen Rechtsstaat so eine Aussage gegenüber der Bevölkerung machen? Das ist unfassbar und das bringt ikonisch auf den Punkt, wo wir sind. Immer noch nicht bei der Hinterfragung, bei diesem Infragestellen desjenigen, der genau diesen kulturell abartigen Unsinn in der Öffentlichkeit sagt.
Und vielen Dank, Michael, für quasi für so ein Schlussstatement. Also umso wichtiger ist eure Arbeit und gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt und wie du es gerade ausgedrückt hast, Robert, immer wieder auch Nadelstiche zu setzen, dass es dann durchsickert und weiterhin zu zweifeln und Sachen in Frage zu stellen. An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns zweimal jetzt 2 Wochen hintereinander bei uns im Podcast wart. Vielen, vielen Dank für eure ganz, ganz wichtige Arbeit. Und wir beobachten das weiter und werden euch bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal einladen, denn das Kapitel Covid-Pandemie ist, glaube ich, noch nicht zu Ende erzählt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank auch an dich, Jens. Und allen, die uns hören, noch kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann gut und gesund im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.